Ja, das ist ja nicht einfach. Ich habe es schon mal diese Abende erwähnt. Übrigens ist der vorletzte Abend. Sonntagmorgen nochmal Gottesdienst, aber heute und morgen und dann ist schon rum. Für mich ging das sehr, sehr schnell. Habe tolle Eindrücke hier gewonnen und tolle Leute kennengelernt. Ich muss ehrlich sagen, mir sind die Menschen wichtiger wie die Landschaft. Und die Landschaft ist schon großartig und ihr Menschen hier seid noch großartiger. Es ist schön, mit euch zu lachen, aber dann auch ernsthaft zu reden und diese Themen durchzudenken und zu schauen, was ist für unser Leben relevant und wichtig. Und es ist tatsächlich nicht ganz einfach, wenn man zum Beispiel, ich habe das erwähnt, Menschen beerdigen muss, die Familie sitzt da und man weiß, diese Person hat sich selbst das Leben genommen, weil sie mit dem Leben nicht fertig geworden ist. Oder wenn man ein kleines Kind, ein Baby beerdigen muss. Das ist schon nicht ganz ohne, wenn man sich das eben anders wünscht oder einen jüngeren Menschen beerdigen muss, vielleicht nicht mal ganz so jung, aber Vater oder Mutter sitzen immer noch da und die sagen zu mir, es hätte doch eigentlich anders sein müssen. Wenn man das dann so mitkriegt und dann so die Gedanken dazu, manchmal auch die Hoffnungslosigkeit, die da ist, dann macht es einem schon betroffen. Ich habe einen Mann mal beerdigt, der, als er noch am Leben war, zu mir gesagt hat, er will ja auf keinen Fall, dass ich ihn beerdige. Aber seine Kinder haben gesagt, sie wollen das. Sie haben es ihm auch so lange gesagt, bis er dann gesagt hat, okay, dann ist okay. Das sind dann so Momente, die sind nicht ganz einfach. Und doch, ja, ich glaube, es gibt eine Hoffnung und deswegen voll Hoffnung. Ich glaube, es gibt einen Glauben, es gibt einen Gedanken, es gibt eine Person, nämlich Gott selbst, die dafür steht, dass der Tod nicht das Letzte sein muss. Und davon will ich heute reden. Es ist so ein bisschen so wie bei dieser alten Frau, die am Sterben lag. Eigentlich gar nicht mal so sehr, aber man wusste, es wird kommen. Und sie lag schon, weil sie körperlich nicht mehr konnte, schon in ihrem Sterbebett. Und eines Tages hat sie ihre Familie gerufen, die sollen alle kommen. Und dann hat die Familie schon gesagt, die wird jetzt sagen, dass es bald vorbei ist und so. Und dann hat der eine zum anderen gesagt, red's ihr aus, es ist noch nicht so weit. So, und dann standen alle ums Bett herum und dann hat sie ganz einfach nur Folgendes, hat gesagt, wisst ihr was, ich will, dass ihr jetzt den Pfarrer holt. Oder Priester, ich weiß nicht, wie man das hier sagt, den Geistlichen. Und dann ist die Familie rausgegangen, ja, aber warum will das die Mama? Es ist nur noch gar nicht so weit. Wir hoffen doch, dass sie noch eine Weile lebt. Und dann sagt der älteste Sohn, also wenn Mama das sagt, das müssen wir machen. Sonst kriegen wir selbst im Sterbebett noch Ärger. Und dann gehen sie und holen den Geistlichen ans Bett der Mama. Und der kommt dann und der fragt natürlich auch, was geht schon zu Ende? Und dann sagen die, nein, keine Ahnung. Aber sie hat gesagt, sie will unbedingt mit ihnen reden. Also geht der Geistliche in dieses Zimmer rein, dort findet er die alte Dame, die im Bett liegt, in ihrem Sterbebett liegt und dann setzt er sich nebendran und hält ihre Hand, so machen wir das, wir Geistlichen, das ist richtig nett, gell? Und dann sagt er zu dieser älteren Dame, ja, was ist mit Ihnen? Die Familie hat gesagt, dass es doch noch gar nicht so weit ist und sie dürfen doch noch ihre Enkel noch eine Weile erleben, wenn die hier reinkommen und so. Und sagt, ja, Moment, sagt sie. Moment, sagt sie. Wissen Sie was? Ich möchte, dass Sie mich beerdigen. Und ich möchte, dass Sie mir etwas versprechen für die Beerdigung. Der Geistliche guckt sie an und sagt, hoffentlich kommt nicht was ganz Komisches. Und dann sagt diese alte Dame zu diesem Geistlichen, na ganz einfach, ich möchte, dass Sie mich mit einer Kuchengabel in der Hand beerdigen. Eine Kuchengabel in der Hand. Einem Sterbenden oder einer alten Dame, die im Sterbebett liegt, widerspricht man nicht. Also ist er wieder rausgegangen. Draußen stand die ganze Familie vor der Tür. Und was hat sie gesagt? Was hat sie gesagt? Was hat sie gesagt? Sagt der Geistliche ganz einfach, ja, wissen Sie, ich glaube, sie ist schon ein bisschen verkalkt. Die kriegt das nicht mehr so ganz gebacken mit dieser ganzen Sache. Sie hat mich nämlich gebeten, dass ich sie beerdige. Oh ja, das machen Sie doch. Ja, das mache ich schon gerne. Aber sie hat gesagt, sie will mit einer Kuchengabel in der Hand beerdigt werden. Ganze Familie guckt ihn nochmal an und sagt, bitte gehen Sie nochmal rein. Gehen Sie nochmal rein und fragen Sie die alte Dame, warum sie das will. Die haben sie ja nicht getraut. Er geht nochmal rein, sitzt wieder an ihr Sterbebett neben dieser alten Dame und sagt, wissen Sie, ist ja nicht wegen mir, aber Ihre Familie will das wissen. Ihre Familie will wissen, warum wollen Sie mit einer Kuchengabel beerdigt werden? Die alte Dame guckt ihn sehr ernst, aber doch strahlend an und sagt Folgendes. Sagt, wissen Sie, als ich früher bei meiner Oma war zum Essen, da hat sie mir immer beim Essen zugeflüstert, halt die Kuchengabel ganz fest in der Hand, denn das Beste kommt noch. Gehen Sie raus und sagen das meiner Familie und ich will, dass bei meiner Beerdigung das ist, was ganz klar ist. Ich glaube, das Beste kommt noch. Vielleicht kein Grabstein, Simon, wo das draufsteht, aber vielleicht komme ich auch noch auf die Idee, mit einer Kuchengabel beerdigt werden zu wollen. Weil ich dran glaube, ja. Aber was ist das, was den Unterschied ausmacht? Ich war unterwegs von New York nach Quito mit einem guten Freund im Flugzeug, Zwischenlandung in Bogotá, Kolumbien. Wir wollten landen und das Flugzeug setzt schon zur Landung an. Wir haben gesehen, es ist sehr neblig. Und plötzlich merken wir, dass wir haben die Landebahn schon gesehen, dass er nochmal hochzieht. Und dann hat er angefangen, Kreise zu drehen. Und irgendwann mal hat er wieder zur Landung angesetzt und als wir die Landebahn sahen, hat er nochmal hochgezogen und ist wieder los. Also das ist keine Geschichte, die ich gelesen habe. Ich saß da drin. Und das hat mich gar nicht so unruhig gemacht. Ich habe gedacht, na schön, noch ein bisschen mehr fliegen, für den Preis ist das okay. Aber das Problem war, dass ich gemerkt habe, die Crew, also die Ladies, die netten Damen, die immer hin und her gehen und fragen, wollen Sie noch was zum Trinken, die waren plötzlich nicht mehr da. Dann habe ich mir gedacht, okay, irgendwas scheint nicht okay zu sein. Ich habe in die Gesichter der Menschen geguckt und habe gemerkt, die waren mindestens so besorgt wie ich. Und dann kam folgende Durchsage vom Piloten. Der Pilot hat die Durchsage gemacht, ganz einfach, ja, wir sollen uns keine Sorgen machen. Ich bin noch nicht fertig. Wir sollen uns keine Sorgen machen. Sie sind sich nur nicht ganz sicher, ob das Fahrwerk rausgefahren ist. Von unten konnte man es nicht sehen wegen dem Nebel. Und das Lämpchen, das eigentlich leuchtet, damit die wissen, es ist draußen, also die Räder, das ist nicht angegangen. Wir haben uns natürlich keine Sorgen gemacht. Wer macht sich Sorgen, nur weil das Fahrwerk nicht draußen ist, oder? Nochmal setzt er zur Landung an und wieder zieht er nach oben, wir drehen Kreise. Und jetzt habe ich ganz bewusst den Menschen in die Gesichter geschaut. Und ich habe nicht nur Sorge, sondern Panik gesehen. Ich habe Menschen gesehen, denen im Gesicht zu sehen war, dass sie eben nicht wissen oder nicht glauben oder nicht darauf vertrauen, dass das Beste erst noch kommt. Und dann habe ich meinen Freund, der saß links von mir angeschaut, einen sehr guten Freund, ich werde nachher noch von ihm erzählen. Und ich habe ihn ins Gesicht geschaut und der hat mich angelächelt. Und ich wusste, was er sagen will. Gell, du, wir wissen, wo wir hinkommen. Das war der große Unterschied. Wir haben noch ein paar Kreise gedreht und dann hat er wieder zur Landung angesetzt. Kurz vorher, bevor er dann wieder zur Landung angesetzt, kam wieder eine Durchsage. Und die fing genauso an wie die letzte. Machen Sie sich bitte keine Sorgen. Wenn Sie bei der Landung rechts und links von der Landebahn Krankenwagen und Feuerwehrautos sehen. Wer macht sich da schon Sorgen, oder? Dass ich heute hier bin, zeigt, dass es gut gegangen ist. Das Fahrwerk war draußen, es war ein technischer Fehler. Wir haben dann noch in einem schönen Hotel in Kolumbien übernachten dürfen, weil der nächste Flug dann nicht mehr ging. Aber das war schon so ein Erlebnis, gell? Und wir wissen das doch, in ganz vielen Fällen ist das der Fall, nämlich dass man eigentlich nicht so sehr mit dem Tod rechnet, aber der ganz schnell auch da sein kann. Die Bedrohung des Todes in unserem Leben ist sehr oft eine Sache, die ist manchmal noch sicherer wie das Leben selbst, oder? Es gibt ganz viele interessante Studien zum Thema Sterben oder zum Thema Tod, zum Beispiel, wie das denn so ist mit ungewöhnlichem Sterben. Ich habe mal so eine Liste gesehen, die fand ich ganz interessant. In den meisten westlichen Ländern, das ist sehr unterschiedlich, wenn wir in Länder gehen, die wir Drittweltländer nennen, aber in den meisten westlichen Ländern sind etwa alle 30 Jahre haben sie etwa 110 bis 120 Menschen sind gestorben wegen Pilzvergiftung. Ist eigentlich nicht viel, gell? In 30 Jahren 110, 120. Also wir können Pilze essen. Das ist nicht so schlimm, kein hohes Risiko. 181 Menschen sterben in 30 Jahren durch Lebensmittelvergiftung, 277 durch Blitzschlag, 708 durch giftige Tiere und Pflanzen, 1110 durch Stromschläge. Diese Zahl wird jährlich weniger, es ist immer mehr Schutz da. Und 4900 in etwa sterben wegen Stürzen von einer Leiter. Kein Witz, das ist so. Interessant, oder? Also besser Pilze essen wie Leiter steigen. Ist sicher. Risiko ist nicht so hoch. Aber dann gibt es die Dinge, die sehr ernsthaft sind. 37,2% der Menschen, die sterben, also knapp 40% sterben wegen Krankheiten des Kreislaufsystems. Mit dem Herzen. Weil das Leben so gelebt wurde, dass es dahin, ja, sich dahin entwickelt hat, weil man nicht auf sich geachtet hat. Und ich bin jetzt auch keiner, der ständig nach Gesundheit schreit und sagt, wir müssen ständig versuchen, ganz gesund zu sein. Ich habe leider auch schon Menschen beerdigt, die sehr jung gestorben sind, obwohl sie sehr gesund gelebt haben. Das ist keine vollkommene Sicherheit, aber es ist schon was, auf das wir achten sollten, wie wir uns ernähren und so weiter. Das ist wichtig. 25%, also immer mehr Menschen, haben plötzlich bösartige Krebserscheinungen in ihrem Leben und davon sterben eine nicht geringe Zahl. Also ich meine jetzt nicht die Dinge, Krebserkrankungen, die langsam kommen, die früh erkannt werden, sondern die plötzlich da sind. Ich habe das, glaube ich, gestern erwähnt, wir erleben das gerade in Deutschland bei guten Freunden, bei deren Frau vor ein paar Tagen diese Diagnose kam und sie jetzt schon mit der Chemo angefangen hat. Ja, ich könnte die Zahlen noch erweitern, vielleicht zu den Zahlen, von denen wir manchmal gar nicht reden. An legalen Drogen sterben jährlich 40 Mal mehr Menschen wie an illegalen Drogen. Legale Drogen ist Nikotin, Alkohol. An legalen Drogen sterben 40 Mal mehr Menschen wie an illegalen Drogen. Das ist schon nochmal was anderes, nicht? Oder wir wissen zum Beispiel, dass im Verkehr bei den 15- bis 25-Jährigen hohe Sterbezahlen vorliegen. Jedes Jahr bei den Männern etwa 1000 Männer und bei den Frauen etwas weniger 300 bis 400 Frauen. Jetzt könnte man sagen, besser Frau sein wie Mann. Ich finde, es ist dann, wenn es uns trifft, eine erschreckende Zahl, oder nicht? Wenn man wieder hört, dass irgendwo in der Nachbarschaft, in der Familie jemand mit dem Auto gefahren ist und daran gestorben ist, das ist furchtbar. Manchmal schuldlos. Weil irgendjemand zu viel Alkohol im Blut hatte, das Auto des anderen rammt und dann ist man weg. Es ist vorbei. So. Was machen wir damit? Wie kriegen wir Sicherheit über das Unsicherste unseres Lebens? Wie kriegen wir Sicherheit in irgendeiner Art und Weise, wie wir damit umgehen müssen, dass der Tod praktisch auf uns lauert? Aus welchem Grund auch immer. Er kommt ganz gewiss. Es hat mal jemand gesagt, das Leben beginnt mit einem Countdown. Also nicht nach oben gezählt, sondern nach unten gezählt. Es ist ein Countdown, wie das Leben beginnt. Jetzt gibt es so ein paar Menschen, die sagen, man kann sich festhalten, zum Beispiel an Nahtoderfahrungen. Schon mal gehört davon? Das sind Menschen, die klinisch tot sind. Ich mache es mal ganz einfach und komprimiert. Ich habe eine Studie davon aus Freiburg gelesen, sehr detailliert gelesen. Und in dieser Studie wird das beschrieben. Und interessanterweise sagt der Forscher, der diese Forschung gemacht hat in Freiburg, er sagt ganz genau, dass wenn man alles zusammenträgt, was es an Nahtoderfahrungen gibt, in der Regel alle Beschreibungen der Nahtoderfahrungen etwas beschreiben, was in der Lebenswirklichkeit der betreffenden Person irgendwo in der Geschichte vorgekommen ist. Ich lese es einfach mal vor. Sie gehen oder fliegen durch einen Tunnel, bewegen sich aus ihrem physischen Körper heraus, begegnen anderen Wesen, erfahren einen Lebensrückblick, erleben Hochgefühle der Freiheit. Forscher bestreiten die Gemeinsamkeiten vieler Nahtoderfahrungen nicht, machen jedoch deutlich, und jetzt kommt's, dass das Jenseits, das erfahren wird, eine Wirklichkeit ist, die wie alle anderen Wirklichkeiten zunächst einmal in der eigenen diesseitigen Erfahrung liegt. Was haben sie gemacht? Sie haben verglichen, weltweit die Nahtoderfahrung verglichen und gemerkt, es gibt riesige Unterschiede. Und die Unterschiede zeigen sich hauptsächlich daran, dass die Beschreibungen immer Dinge beinhalten, die in der betreffenden Kultur verwurzelt sind. Zweitens, meistens hört man von einer Toderfahrung, wo man einen Tunnel gehabt hatte oder sowas und dann kommt am Ende Licht oder ein Licht, das schön warm ist. Nur ein Drittel der Nahtoderfahrungen sind positive Erfahrungen. In zwei Dritteln erleben Menschen, die Nahtoderfahrungen beschreiben, eine Hoffnungslosigkeit, ein Dunkel, eine Finsternis, das sie nie wieder erleben wollen. Man kriegt nur meistens nur das eine Drittel mit. Suchen Sie bitte nach, der heißt halt so, sorry, Hubert Knoblauch. Sorry. Aus der Uni Freiburg. Und dieser Mann hat diese Forschung gemacht und das ist eine unglaublich gute Zusammenstellung dessen, was Nahtoderfahrungen sind, was sie bedeuten. Und dann kriegen wir auch mit, dass es gar nicht so ist, wie das, was uns manchmal in Zeitschriften oder Heften beschrieben wird. Erstens, sie beschreiben die Wirklichkeit des Diesseits. Und zweitens, zwei Drittel davon sind Nahtoderfahrungen, die wir nicht unbedingt erleben wollen. Ich persönlich halte es dann mit diesem Forscher eben dort in Freiburg, der am Ende sagt, ob das alles stimmt, ist letztens nur eine reine Glaubenssache. Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise oder Fakten dafür. 0,0. Es ist reine Glaubenssache. Also Nahtoderfahrungen können uns nicht helfen, um sicher zu werden in der Frage, was ist denn nach dem Sterben? Können uns da nicht helfen. Dann wird oft gesagt, und ich nehme jetzt die Zahl aus Deutschland, 50% der Deutschen glauben, dass es sehr gut möglich ist, dass wir, wenn wir sterben, wieder in diese Welt hineingeboren werden. Also die Reinkarnation, wieder zurück hier auf diese Welt. Vielleicht dann als Mücke oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Was nicht bekannt ist, und das ist wichtig, was nicht bekannt ist, ist, dass da, wo es herkommt, nämlich aus den fernöstlichen Religionen, eine Wiedergeburt, eine Reinkarnation immer ein schlechtes Zeichen ist. Denn es muss der zurück, der sich schlecht benommen hat. Das wissen die wenigsten. Es ist also keine Ehre und eine tolle Sache, dass man wieder zurück auf diese Welt muss und nochmal leben muss, sondern es ist eigentlich eine Strafe. Und erst dann, wenn man gut genug war, genug asketisch gelebt hat, genug meditiert hat, so dass man wirklich sich ganz befreit hat von allen Lastern dieser Welt, darf man dann, und das ist sehr hoffnungsvoll, ins Nichts aufgehen. Das ist die Lehre der Reinkarnation. Manche sagen, dass diese Lehre auch in der Bibel steht. Ich muss sagen, das stimmt einfach nicht. In der Bibel steht sogar ganz deutlich, dass es nicht so ist. Für die, die nachlesen wollen, im Neuen Testament, im sogenannten Hebräerbrief. Hebräerbrief, weil er eben an hebräische Personen geschrieben wurde, da steht Folgendes geschrieben, Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 27. Ich sage es heute so detailliert, damit man selbst nachlesen kann, damit niemand sagt, ich hätte das erfunden. Okay? Also Hebräer 9, Vers 27 steht, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und dann vor Gott, dem Richter, zu stehen. Da steht nicht mehrmals zu sterben, wieder zurück in dieses Leben zu kommen, die Möglichkeit zu haben, besser zu werden, um dann irgendwann mal ins Nichts aufzugehen, sondern hier steht ganz deutlich, einmal zu sterben und dann vor Gott, dem Richter, zu stehen. Das ist das, was vom christlichen Glauben her, von der Bibel, dem Menschen erwartet. Und deswegen, ein Mann kam mal zu mir und hat gesagt, er wüsste ganz sicher, dass die ersten Christen an die Reinkarnation geglaubt haben. Ich habe ihm dann gesagt, ich weiß ganz sicher, dass es nicht so war. Jetzt stand Aussage gegen Aussage und habe ihm gesagt, er darf googeln. Er soll googeln und er soll mir beim nächsten Treffen irgendein Dokument bringen, das beweist, geschichtlich, historisch beweist, dass die ersten Christen an die Reinkarnation geglaubt haben. Er hat es nicht bringen können, denn das gibt es nicht. Christen haben von Anfang an daran geglaubt, dass wir eben einmal leben auf dieser Welt und einmal sterben und dann vor Gott stehen. Das war schon immer so. Da gibt es auch keine Ausnahmen. Dass zwischendurch so ein paar, die aus dem Christentum so halb oder ganz ausgestiegen sind, irgendwelche fernöstlichen Glaubensdinge hineingenommen haben, das mag sein. Dem will ich nicht widersprechen. Aber da gibt es selbst in der frühen Christenheit null Dokumente darüber. Das ist eher sehr modern. Denn das hat es noch nie gegeben. Also Nahtoderfahrungen helfen uns nicht weiter. Und diese Tatsache, dass wieder in diese Welt kommen, egal wie und warum, auch das ist keine wirkliche Hilfe. Das lässt uns auch nicht verstehen, warum wir sterben müssen. Die Bibel lässt uns da eher im Klaren. Denn die Bibel sagt ganz eindeutig, der Tod ist in diese Welt gekommen. Und ich sage das jetzt mal erstmal ganz platt und dann erkläre ich das, weil der Mensch sich losgelöst hat von Gott. Der Tod war nicht ein Gedanke, den Gott wollte. Das wollte Gott nicht für uns, aber der Mensch hat sich losgesagt von Gott, von dem lebensspendenden Gott und ist seinen eigenen Weg gegangen. Und deswegen gibt es auf dieser Welt so vieles, was nicht gut ist, in unserem Leben auch. Die Bibel nennt es Sünde oder Schuld. Und deswegen ist der Tod in diese Welt gekommen und eigentlich ist der Tod eine Erlösung. Denn der Tod wird uns gegeben, dass wir nicht ewig in dieser Welt leben müssen. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn wir das ganze Leid und den Krieg und die Krankheit und die Schuld und das Böse in dieser Welt sehen, wer will damit ewig leben? Ich nicht. Da bin ich doch eher froh, wenn ich weiß, da kommt das Beste noch und halte die Kuchengabel in meiner Hand. Als hier zu bleiben in einer Welt, die so kaputt ist, die nichts anderes kennt als Leid und Schmerz. Und das ist doch so. Es sind nur wenige Menschen, die ihr ganzes Leben, es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen, also nur ganz wenige Menschen, die bis zu ihrem Lebensende einigermaßen, sage ich mal, gut durchkommen. Aber auch die müssen am Ende sterben. Und deswegen zeigt uns die Bibel, dass der Tod etwas ist, was auf der einen Seite wie so ein Punkt sein kann, an dem alles zu Ende ist, gleichzeitig aber auch etwas sein kann, was wie ein Doppelpunkt ist, wo es heißt, und jetzt geht's weiter. Wie gesagt, es gibt so verschiedene Ideen, wie das dann sein kann. Ich habe mal eine interessante Anzeige in einer Zeitung gelesen, die zu einem Vortrag eingeladen hat. Da hieß es folgendermaßen, es war die Anthroposophische Gesellschaft Eurythmie Studio in Köngen. Ich habe es hier, damit niemand sagt, ich habe das erfunden. Ja? Und da stand plötzlich öffentliches Totengedenken, Todschicksal, ewiges Leben. Und jetzt kommt die Beschreibung dieser Veranstaltung. Das Verhältnis des Menschen zum physischen Körper bewirkt die Notwendigkeit des Todes. Der Tod wird Erwecker zum Bewusstsein des ewigen Seins. In diesem fortlaufenden Entwicklungsstrom wird der Mensch zum schöpferischen Mitgestalter seines Schicksals. Der Tod und das ewige Leben sind die Grundlage, aus denen sich das Geistige der menschlichen Seele entwickelt. Nein, ich kann es auch nicht erklären, was das heißt. Keine Ahnung. Man versucht durch irgendwelche Worte, die gut klingen, einen Sachverhalt darzustellen, ohne dass auch nur ein Fünkchen Hoffnung da wäre. Und ich glaube, das ist etwas, was man so macht. Man versucht, den Tod irgendwie auf irgendeiner Weise sich zu zerreden oder vielleicht sogar schön zu reden. Aber es deutet immer auf eins hin. Der Tod ist das Sicherste in unserem Leben und das, wovon wir am wenigsten wissen. Eine Geschichte aus der Bibel verdeutlicht es sehr gut. Im Markus-Evangelium, also eins dieser Menschen, die im zweiten Teil der Bibel das Leben Jesu beschreiben, gibt es eine Geschichte in Markus 5, die finde ich immer sehr, sehr faszinierend, wenn es um dieses Thema geht. Da heißt es, und das passt zu Jesus und den Leuten, die mit ihm drumherum waren, die waren immer wieder mit Booten unterwegs. Und so heißt es am Anfang, und als Jesus wieder herübergefahren war im Boot, versammelte sich eine große Menge bei ihm und er war am See. Warum sind die großen Mengen gekommen zu Jesus? Weil Jesus hat Dinge gesagt, die kein anderer jemals zuvor gesagt hatte. Er war der Meister des Lebens. Wenn man Fragen hatte, ist man zu ihm hin und hat gesagt, Meister, wie siehst du das? Meister, hat man zu ihm gesagt. Warum Meister? Weil er der Meister des Lebens war. Und wenn wir den Hintergrund dahinter sehen, wissen wir, dieser Jesus ist Gott selbst und Gott ist der Schöpfer des Lebens. Er weiß Bescheid. Deswegen kamen Mengen von Menschen und haben zugehört, was er zu sagen hatte, haben sie an Jesus gewandt und so ist es auch hier in der Geschichte. Und als er da am Erzählen ist und am Lehren ist und am Aufzeigen der Lebenszusammenhänge, passiert Folgendes. Da kam einer von den Vorstehern der Synagoge, die Synagoge, der Platz, an dem die Juden zusammenkommen, um Gott anzubeten, mit Namen Jairus. Und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen. Das ist schon ganz komisch. Also, dass ein Vorsteher einer Synagoge Jesus zu Füßen fällt, das ist etwas Unglaubliches. Und zeigt nochmal deutlich, wer Jesus war. Der über den Dingen stand, die uns begrenzen. Und deswegen geht er hin und wirft sich vor Jesus hin und dann spricht er. Ich habe eine Tochter. Und deswegen, wenn ich das lese, dann fühle ich da mit. Meine Tochter liegt in den letzten Zügen. Meine Tochter liegt am Sterben. Und er hatte gehört, er wusste genau, dass dieser Jesus schon vorher andere kranken Menschen geheilt hat. Also findet er in Jesus seine letzte Hoffnung. Sie ist noch am Leben. Herr, komm, so sagt er, lege deine Hände auf sie, damit sie gesund werde und lebe. Und Jesus, er diskutiert nicht rum, sondern was er macht, er gesellt sich zu ihm und sie laufen gemeinsam zu ihm nach Hause, um nach dieser Tochter zu schauen. Das Leben zeigt sich in dieser Geschichte als etwas ganz, ganz Schwaches. Egal, welches Alter wir haben, egal, woher wir kommen und ja, auch egal, wie wir leben, es kann jederzeit das Leben ein großes Fragezeichen bekommen. Und das passiert hier mit dieser Tochter des Jairus. Sie liegt am Sterben. Der Countdown beginnt schon bei der Geburt und hier scheint es bei diesem jungen Mädchen ganz schnell zu gehen. Wie so eine Sanduhr, die man gedreht hat und die jetzt noch ziemlich voll scheint, aber es ist so, als wäre das Loch sehr breit und die Körner fliegen zu schnell hinein nach unten. So kommt dieser Mann zu Jesus. Und jetzt ist die Frage, wie wird man denn fertig damit, wenn jemand am Sterben liegt? Was sagt man dann? Welche Worte gibt es dann? In meiner Erfahrung, und das ist sehr oft so, es gibt nur wenige Ausnahmen, ist es so, dass dann die Worte fehlen. Es gibt Aufzeichnungen, die nennt man letzte Worte großer Männer. Und da wird beschrieben, wie Menschen, die sehr weit oben waren, sei es politisch, gesellschaftlich oder so, was sie zum Ende ihres Lebens gesagt haben. Wie zum Beispiel Kaiser Augustus, der gesagt hat, habe ich meine Rolle gut gespielt? Nun so klatscht Beifall, denn die Komödie ist zu Ende. Oder Cesare Borgia, ein Staatsmann, der gesagt hat, ich glaube, der wird hier bekannt sein, der gesagt hat am Ende seines Lebens, ich habe für alles Vorsorge getroffen im Laufe meines Lebens, nur nicht für den Tod. Und jetzt muss ich völlig unvorbereitet sterben. Es wird ernst. Da kann man denn nicht mehr spielen und Spaß machen. Und dann kommen solche Sätze. Thomas Hobbes, ein englischer Philosoph, er hat gesagt, ich bin daran, einen Sprung ins Finstere zu tun. Und dann gibt es auch noch Heinrich Heine. Ist der bekannt? Heinrich Heine war ein großer Gottesspötter. Wenn er in seinen jungen Jahren und auch schon als Erwachsener hier stehen würde, er hätte mich ausgelacht und hätte mit irgendwelchen klugen Sprüchen versucht, niederzumachen, was ich über Gott und Jesus sage. Was waren seine letzten Worte? Er hat sie geschrieben in einem Nachwort zu einer seiner letzten Gedichtsammlungen. Und dort hat er Folgendes geschrieben, wenn man auf dem Sterbebett liegt, wird man sehr empfindsam und möchte Frieden machen mit Gott und mit der Welt. Gedichte, die nur halbwegs Anzüglichkeiten gegen Gott enthielten, habe ich mit ängstlichem Eifer den Flammen überliefert. Es ist gut hinhören, was er schreibt. Er schreibt, dieser Heinrich Heine, dieser Gottesspötter, es ist besser, dass die Verse brennen, als der Versemacher. Ich bin zu Gott zurückgekehrt wie ein verlorener Sohn. In der Theologie muss ich mich des Rückschreitens beschuldigen, indem ich zu einem persönlichen Gott zurückkehrte. Und dann kommt dieses kurze, aber sehr klare Gedicht von Heinrich Heine. Zerschlagen ist die alte Leier am Felsen, welcher Christus heißt. Die Leier, die zur bösen Feier bewegt ward von dem bösen Geist. Die Leier, die zum Aufruhr klang, die Zweifel, Spott und Abfall sang. O Herr, ich knie nieder, vergib. Vergib mir meine Lieder. Denn mit dem Tod kann man da nicht mehr spielen. Man kann ihn auch nicht überspielen. Sondern man braucht eine Antwort. Man braucht in irgendeiner Weise eine Orientierung, was man mit dem Tod machen soll. Die Bibel sagt dann in den Psalmen, im Alten Testament, in diesem Liederbuch, einen ganz interessanten Satz. Die sagt nämlich, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wer nicht über den Tod nachdenkt und das, was danach kommt, was es bedeutet für sein Leben und für sein Leben nach dem Tod, der ist nicht klug. Warum? Ich glaube, es hat zwei Gründe. Natürlich Nummer eins, weil es gut ist, sich zu überlegen, ist dann alles aus, geht es weiter und wenn es weitergeht, wie geht es denn weiter? Aber zweitens, je nachdem, wie ich das beantworte, werde ich heute mein Leben leben. Je nachdem, was meine Antwort zum Thema Tod ist, werde ich entscheiden, wie ich heute entscheide, was mir wichtig ist, was mir unwichtig ist, wie ich meine Zeit verbringe, mit wem ich meine Zeit verbringe. All diese Fragen werden ganz anders beantwortet. Und das merkt man ganz schnell, wenn jemand krank wird und er weiß, er hat nur noch 3 Monate zu leben. Ich glaube, sein Leben wird ganz anders als das, was er vorher gelebt hat. Ist ja logisch. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. So, und jetzt zurück in der Geschichte. Das Mädchen liegt am Sterben. Man denkt nach, wie kann es weitergehen? Der Jairus sagt, ich hole Jesus, der kann sie heilen und dann stirbt sie nicht. Denn kein Vater will den Tod der eigenen Tochter miterleben. Und dann heißt es in dieser Geschichte, dass während sie so unterwegs sind, da kommt eine Frau, die krank ist. Und ich will gar nicht viel beschreiben, was da war, aber sie geht zu Jesus und Jesus kommt ins Gespräch mit ihr und die Zeit geht verloren. Und ich, der ich eine Tochter habe, kann nachempfinden, wie der Vater, dieser Jairus, in diesem Moment gelitten hat, oder? Jesus, meine Tochter liegt am Sterben. Hör doch auf zu quatschen mit dieser Frau. Heilt sie ganz schnell und dann lass uns weiter. Meine Tochter liegt am Sterben, der Tod ist ernst. Und da sind sie so am Reden, als plötzlich die Nachricht kommt. Denn da heißt es, als er noch so redete, kamen einige aus dem Hause des Vorstehers der Synagoge und sprachen, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Meister noch? Es ist vorbei. Alle Hoffnung dahin, alle Chance weg. Selbst Jesus kann doch nicht mehr helfen. Diesen Moment, ich hoffe und bete, dass ich das nie erleben muss. Wenn alles vorbei ist, wenn man weiß, es geht nicht weiter und man kann keine Medizin mehr schlucken und nichts mehr, es ist vorbei. Und das ist jetzt die Nachricht. Interessanterweise redet dann Jesus. Und es ist interessant, wenn Jesus was sagt in der Bibel, merken wir, deswegen lese ich gerne die Evangelien, dann kommen Dinge, die etwas ganz anderes sind, wie das, was wir jetzt erwarten. Jesus hätte eins machen können, er hätte den Psalm 23 zitieren können. Und Jairus sagen, ja, Jairus, leider, sorry, tut mir leid. Ich bin tatsächlich ein bisschen spät dran, eigentlich nur wegen dieser Frau, aber ich will halt allen helfen, ich will ja die ganze Welt retten. Aber weißt du was, ich lese dir jetzt den Psalm 23 vor. Der hilft. Aber Jesus ist ganz anders, er sagt plötzlich, zum Vorsteher, vergiss dabei alle anderen, auch die, die jetzt gekommen sind und sagen, es gibt keine Hoffnung mehr und sagt ihnen, fürchte dich nicht, glaube nur. Fürchte dich nicht und glaube nur. Ist alles aus? Jesus sagt, hab keine Furcht vor dem Tod. Hab keine Angst vor dem Tod, denn es gibt eine Kraft. Ich habe eine Kraft, die stärker ist wie der Tod. Der Tod ist nicht das Letzte. Halte die Kuchengabel in der Hand, sagt er zu diesem Vorsteher. Halte die Kuchengabel in der Hand, denn der Tod ist nicht das Letzte. Da kommt noch mehr. Nochmal, dieser Mann, der muss total am Ende sein und jetzt sagt Jesus plötzlich das und er sagt sich, was bedeutet das jetzt? Ich soll ihm vertrauen, ich soll an ihn glauben. Ja, der Tod kann nur damit überwunden werden, dass wir vertrauen, dass wir glauben. Und das ist das, was Jesus uns sagt. Vertrau mir einfach. Hab Vertrauen, dass der Tod mit mir für dich nicht das Letzte ist. Nicht das Letzte ist. Anvertrauen, vertrauen, ihm alles bringen, vielleicht auch mal klagen, aber Jesus zum Fokus machen in Sachen Tod, ist das Entscheidende in der Bibel. Denn er kann die Dinge ändern. Und dann geht die Geschichte weiter. Und jetzt wird es ganz spannend, denn es passieren ein paar Sachen, die kennen wir vielleicht aus unserer Kultur nicht, aber dort passieren sie. Da heißt es nämlich plötzlich, und sie kamen in das Haus des Vorstehers und er sah das Getümmel und wie sehr sie weinten und heulten. Das war normal. In dieser Kultur hat man eins gemacht. Man hat Menschen bezahlt, damit sie vor dem Haus trauern, heulen und schreien, damit jeder weiß, dass da jemand gestorben ist. Klingt für uns fremd. Für damals war es ganz normal. Und wenn man das nicht gemacht hätte, wäre das fehlender Respekt gewesen. Und deswegen ist das Haus umgeben von Menschen, die heulen, die schreien, das Mädchen ist gestorben. Und Jesus geht hinein und sagt, was lärmt ihr eigentlich und was weint ihr eigentlich? Jesus, die Kleine ist gestorben. Der Tod ist gekommen. Jesus, keine Chance mehr. Ist doch logisch, warum wir lärmen und warum wir weinen und warum wir schreien. Wir haben keine Chance gegen den Tod, die Krankheit vielleicht, der Tod auf keinen Fall. Und dann sagt er, was lärmt und weint ihr? Und dann sagt er was Unglaubliches. Er sagt, das Kind ist nicht gestorben, das Kind schläft nur. Die haben gerade geweint, oder? Der nächste Satz ist dann ganz interessant. Und sie lachten ihn aus. Gerade eben haben sie noch geweint und gelärmt und jetzt sagt Jesus, nein, sie ist nicht tot, sie schläft nur und sie fangen an zu lachen. Das ist das, was ich sehr oft erlebe. Ich erlebe Menschen, die wissen um die Wirklichkeit des Todes. Sie glauben vielleicht sogar an Nahtoderfahrungen und sie glauben an die Reinkarnation. Und wenn ich dann komme von Jesus Christus rede, der den Tod überwunden hat, weil er am dritten Tage auferstanden ist, lachen sie mich aus. Das verstehe ich nicht. Wenn ich doch keine Hoffnung habe, wenn der Tod doch so stark ist und es gibt noch einen Hoffnungsschimmer und selbst wenn er dann Jesus Christus heißt, da will ich mich doch dran halten, oder nicht? Dann muss ich doch von Herzen sagen, das will ich glauben, dem will ich vertrauen, weil er ist der Einzige, der noch eine Hoffnung hat über den Tod hinaus. Nein, sie ist nicht tot, sie schläft nur. Er aber trieb sie alle hinaus und nahm mit sich den Vater des Kindes und die Mutter und die bei ihm waren und ging hinein, wo das Kind lag. Und da stehen sie. Dieser Mann, der neben mir im Flugzeug saß, damals in Kolumbien, dieser Mann ist mit 42 Jahren in seinem Sterbebett gelegen. Und ich stand dort an diesem Sterbebett und seine Frau stand neben mir, mein bester Freund, Pate unserer Kinder. Ein Mann, den ich mein Leben und alles immer anvertraut habe. Und jetzt lag er da. Ein Schlauch hinten hat aus seinem Kopf herausgeragt. Und ich habe gesehen, wie die Flüssigkeiten in diesem Schlauch gespielt haben. Und dann habe ich erlebt, wie er gestorben ist. Und ich habe meine Hand auf seine Füße gelegt und ich habe mich an diese Geschichte erinnert. Und ich habe gesagt, wenn ich nur Jesus wäre, wenn ich nur Jesus wäre, das war furchtbar. Aber ich habe mich erinnert an das, was er damals gesagt hatte. Er hatte nämlich damals gesagt in diesem Flugzeug, na, gell, wir wissen, wo wir hinkommen. Er hat darauf vertraut, er hat geglaubt, dass das, was Jesus gesagt hat, nämlich dass der ihn glaubt, leben wird, selbst wenn er stirbt, dass das wahr ist. Und deswegen habe ich meine Hände wieder von seinen Füßen weg und habe gesagt, ich bin nicht Jesus, ich kann das nicht, aber ich weiß, wo er ist. Er hatte Jesus sein Leben anvertraut. Und nicht nur sein Leben, sondern er hat Jesus sein Sterben anvertraut und sein Tod anvertraut. Und das war das Entscheidende. So wie hier bei dieser Geschichte. Denn was dann kommt, ist hochinteressant. Jesus geht mit Vater und Mutter zu dem Kind und sagt einfach zum Mädchen, komm Mädchen, wach auf, steh auf. Und das Mädchen wacht auf, steht auf. Und das Erste, was kommt, ist, ja klar, es muss Hunger haben, oder? Nach so einem Tod auf jeden Fall. Gebt ihm zu essen, sagt Jesus, gebt ihr zu essen. Sie hat Hunger. Ist ja logisch. Wie ist das, wenn Menschen sterben, die diese Hoffnung haben? Wie ist das bei diesem Ramiro, so hieß mein Freund gewesen? Und wie ist es bei anderen gewesen, wie zum Beispiel bei den nicht ganz unbekannten Michelangelo? Ist der bekannt? Der hat nämlich gesagt, als er kurz vor dem Sterben war und eine befreundete Gräfin getroffen hat, oder besser gesagt, sie zu ihm kam am Sterbebett, da hat er gesagt, ich bin 66 Jahre alt und hoffe bald von Gott heimgeholt zu werden. Und dann sagt die Gräfin zu ihm, sind Sie lebensmüde? Und er hat erwidert, nein, nicht lebensmüde, ich bin lebenshungrig. Das Beste kommt noch. Dostojewski, der große russische Dichter, er hat gesagt, und er ist 1881 mit der Bibel in seiner Hand gestorben und er hatte diese Bibel auf der Brust liegen und er hat dann zur Mutter, der Schwester von ihm gesagt, haltet mich nicht auf, haltet mich nicht auf. Er hat Jesus Christus vertraut und er wusste, wo er hingeht. Und vielleicht kommt es noch deutlicher bei diesem russischen Bischof, der erschossen werden sollte aufgrund seines Glaubens und der dann gesagt hat, lebt wohl ihr Toten, ich gehe zu den Lebenden. Eine Hoffnung, die weiß, dass das nicht alles ist. Und auch wenn es noch so schön ist hier, das Beste kommt ja noch. Und diese Hoffnung kann nur Jesus geben. Darf ich mit einer letzten Geschichte aufhören? Die hat mich zutiefst bewegt, bewegt mich bis heute. Dort in Südamerika, in Ecuador, ist es so, dass die gesundheitliche Versorgung nicht besonders gut ist. Dass es wirklich ganz, ganz schwer ist. Und da ist dieses Ehepaar, gute Freunde von uns, Hector und Annabelle, sie kommen immer wieder zum Hauskreis, wo wir miteinander die Bibel lesen, wo wir lernen von dieser Hoffnung in Jesus. Und wir sind da zusammen und lesen die Bibel. Und in einer Woche wollten wir zusammenkommen, aber sie waren nicht da. Denn sie waren im Krankenhaus. Annabelle war schwanger gewesen und die Schwangerschaft ist schwierig geworden und deswegen musste sie ganz schnell per Notverordnung ins Krankenhaus. Krankenhaus heißt ein kleiner Raum, ein Bett, das wie eine Pritsche war, die Matratze bis zum Boden durchhing. Ich bin im Hauskreis, ich mache die Bibelarbeit mit den Menschen, die da waren. Das heißt, wir reden über die Bibel und dann kommt der Anruf. Ich soll ganz schnell ins Krankenhaus kommen, denn Annabelle geht es sehr, sehr schlecht. Und die Ärzte sagen, dass wahrscheinlich Kind und Mutter sterben wird. Ich fahre so schnell ich kann zu diesem Krankenhaus, wie gesagt, kein Krankenhaus, nicht mal eine Klinik, zu diesem Raum, ärmlich, erbärmlich, komme hinein, ich treffe den Mann. Und als ich dort bin, sagt die eine Schwester zu mir, sie haben ein Medikament gerade ausprobiert, es sieht besser aus, es scheint, dass es gut werden wird. Ich frage, ist das sicher? Und sie sagen zu mir, ja, das ist sicher. Dann sage ich, gut, dann fahre ich noch einmal weg und ich werde dann gegen später noch mal vorbeischauen. Ich fahre noch mal weg, kaum bin ich wieder dort an dem Kreis, wo wir zusammen Bibel lesen, kommt der nächste Anruf. Jetzt ist es ganz sicher, ich soll ganz schnell zurück. Es ist gleich vorbei. Ich fahre wieder zurück und als ich dort ankomme, dann finde ich den Mann auf einer Liege sitzend bitterlich weinen. Ich weiß noch nicht genau, was passiert ist. Aber dann sehe ich, wie eine Schwester ein kleines Bündel im Arm trägt und es mir in die Arme legt und sagt, das Baby ist tot. Und auch wenn ich es schon ein paar Mal gemacht habe, habe ich nicht gewusst, was soll ich denn machen. Der Vater heult neben mir, ich habe dieses Kind in meinem Arm, was mache ich denn? Ich gebe es zurück zur Krankenschwester und frage nach der Mutter. Und dann sagt sie, ich soll hineingehen in den Raum. Ich gehe in den Raum und ich finde Annabelle, sie lebt. Und ich setze mich neben sie hin, ja, und so machen es wir Geistliche eben. Ich nehme ihre Hände. Ich habe kein Wort rausgebracht. Mit diesen Händen hatte ich gerade ihr totes Baby gehalten. Ich habe kein Wort herausgebracht. Und ich kann schon viel reden, gell? Ich habe kein Wort herausgebracht. Und wo ich versuche, etwas zu sagen, guckt sie mich an und mit Tränen im Gesicht, die ihr runterlaufen, sagt sie, weißt du, vor ein paar Wochen warst du bei uns und hast eine Geschichte aus der Bibel erzählt, nämlich die Geschichte von diesem König David, dessen Sohn erst krank war und dann verstarb. Und während der Sohn krank war, da hat David geheult. Und als der Sohn verstarb, hat er aufgehört zu heulen. Und dann haben alle zu David gesagt, David, was ist eigentlich los mit dir? Als er krank war, hast du geheult, jetzt ist er tot, jetzt heulst du nicht mehr. Und dann hat David, der König David, Folgendes gesagt. Er hat gesagt, wisst ihr, ich kann meinen Sohn nicht mehr zurückholen, aber ich werde einmal bei ihm sein. Annabelle liegt auf dieser Liege, auf dieser Pritsche, ärmlich und erbärmlich. Mit Tränen in den Augen schaut sie mich an und sagt, weißt du, ich kann meine Tochter nicht mehr zurückholen, aber ich werde einmal bei meiner Tochter sein. Das ist Glaube an Jesus Christus. Keine billige Hoffnung, keine Interpretation irgendwelcher diesseitiger Erfahrung, sondern das Wissen, dass der, der auferstanden ist am dritten Tage, das gemacht hat als Vorläufer dessen, was für uns, wenn wir uns ihm anvertrauen, genau gleich gilt. Ich weiß, wie damals mein Freund, ich weiß, wohin ich gehe. Ach übrigens, als dieser Freund verstarb, habe ich seine Beerdigung gehalten. Und ein Politiker, der nicht geglaubt hat an Jesus, kam herein und wollte reden und sagte, ich weiß, warum Ramiro gehen musste. Und ich habe gedacht, hä? Hoffentlich sagt er jetzt nichts Dummes. Und dann sagte dieser, Gott hat es ohne ihn nicht mehr ausgehalten. Hoffnung, die über den Tod hinausgeht, das wünsche ich dir ganz persönlich. Lass den Tod nicht der Schatten deines Lebens sein, sondern lass das Licht des Glaubens durch Jesus Christus auch in diesem Thema in dein Herz scheinen. Leg dein Leben in die Hände dessen, der den Tod überwunden hat, damit du voll Hoffnung bist, egal wie und wann es auch bei dir mal dran ist, wie bei mir. Der Tod ist ganz sicher, aber in Christus ist das ewige Leben noch viel, viel, viel sicherer. Und das wünsche ich dir. Amen. Ich möchte gern noch beten. Guter Herr, vielen Dank, dass wir gerade bei diesem Thema Tod nicht über das Letzte reden müssen, sondern immer nur über das Vorletzte. Und danke, dass du dem, der dir vertraut, erlaubst, zu glauben und zu wissen, einmal in der Ewigkeit bei dir zu sein. Und du hast meinen guten Freund mitgenommen. Er ist bei dir und erlebt das, was er schon lange geglaubt hat. Und ich danke dir, dass das sicherer ist wie der Tod. Herr, ich will dich bitten für die, die gerade leiden müssen an Krankheit, wie die Andrea dort bei uns zu Hause, an Krebs erkrankt zu sein, wo der Tod so nahe scheint. Ich möchte dich um deinen Trost bitten. Deine Hilfe, um deine Kraft geben. Gib den Familien Kraft und Trost. Aber Herr, schaffe in uns dieses Vertrauen, dass wir dir, der selbst Weg, Wahrheit und Leben ist, von Herzen glauben, mit dir leben, mit dir sterben und dann auch mit dir auferstehen. Danke, dass das gilt. In deinem Namen. Amen.